Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio in Mainz ist jetzt der Islamwissenschaftler und Journalist Abdul Ahmad Rashid zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Rashid.
Guten Morgen, Frau Fritz.
Die Deutschen sind religiös tolerant, aber nicht gegenüber dem Islam. Da gibt es Vorbehalte und viel Skepsis oder sogar Angst. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist interessant. Die Studie sagt nichts über die Gründe. Also hat man anscheinend dazu nicht gefragt und daher kann man nur spekulieren. Vorab muss man aber sagen, es ist die Rede von Vorbehalten gegenüber dem Islam. Und mittlerweile dürfte sich ja auch bis in den letzten Winkel der Republik rumgesprochen haben, dass es den Islam nicht gibt, sondern verschiedene Möglichkeiten, islamische Glaubensgrundsätze zu leben. Da wäre es mal interessant zu wissen, welches Islamverständnis in der Studie gemeint ist. Und auch darüber findet man in den Ergebnissen der Studie nichts. Also ich habe den Verdacht, dass damit eine bestimmte Auslegung des Islams gemeint sein könnte, die allgemein als politischer Islam benannt wird. Also eine Strömung, die sich den Umbau des gesellschaftlichen Lebens nach streng islamischen Prinzipien zum Ziel gemacht hat. Dagegen könnten Vorbehalte bestehen. Aber zu Ihrer Frage, wie gesagt, über die Gründe kann man nur spekulieren. Es gibt da einige, wie die Debatten der letzten Jahre gezeigt haben. Also ich sage nur Salafisten und IS. Natürlich sind Menschen verunsichert, wie Sie hören, dass es junge Menschen gibt, die nach Syrien oder Irak ausreisen, dort zu töten. Oder auch jetzt die Debatte um die Rückkehrer vom Islamischen Staat, wenn man erfährt, an welchen grausamen Taten diese Menschen beteiligt waren. Und wenn man erfährt, dass diese Menschen sich immer auf den Islam als Rechtfertigung für ihr Handeln beziehen, ob berechtigt oder nicht, dann trägt das bei Teilen der Bevölkerung vermutlich zu einer Verunsicherung und einem Gefühl der Bedrohung bei.
Es hat natürlich auch was mit dem Islam zu tun. Man kann Gewalt und Islam nicht vollkommen voneinander trennen bei solchen Phänomenen wie den Islamischen Staat.
Ja, natürlich, das ist richtig. Und dann kommt hinzu als Gründe noch die Terroranschläge in Europa und der restlichen Welt von Terroristen, die sich dabei auch auf den Islam berufen. Dann noch zwei, drei weitere Gründe, vermute ich, also die Entwicklung in der Türkei, wo sich ein rigides Islamverständnis ausbreitet, das auch viele Muslime hierzulande zu teilen scheinen. Dann die Debatten der letzten Zeit um Fasten und Gebet sowie islamische Speisevorschriften in Schulen, Kopftuch bei minderjährigen Mädchen, Kopftuch für Lehrerinnen und Richterinnen. Und immer wieder Nachrichten aus Moscheegemeinden, wo radikale Prediger aufgetreten sind. Also das alles könnte zusammen, die in seiner Komplexität könnte, dazu beitragen, dass Menschen sich bedroht und verunsichert fühlen.
Sie sagen, Nicht-Muslime setzen den Islam also gleich mit dem politischen Islam, mit dem islamistischen Terror. Es gibt aber nicht den Islam, den man da sehen könnte oder dem man mit Skepsis begegnen könnte. Warum wird da so wenig differenziert, Ihrer Meinung nach?
Weil es natürlich oft den Menschen auch da an, sage ich mal, Kompetenz fehlt, ja, und weil man natürlich auch dann in die Beziehung auch sich vielleicht von offizieller muslimischer Seite noch mehr davon, ich möchte nicht sagen distanzieren, aber noch mehr erklären müsste oder herausarbeiten müsste, wo die Unterschiede eigentlich liegen in dieser Unterschiedlichkeit.
Es heißt in der Erhebung, dass es vor allem da Vorbehalte gibt, wo wenig Muslime leben. Fehlt es an persönlichen Begegnungen mit Muslimen?
Also ich vertrete schon lange die These, dass Unbehagen und Vorbehalte gegenüber Muslimen dort bestehen, wo es kaum oder gar keine Begegnung gibt. Also ich könnte mir vorstellen, es wäre auch mal ein Thema für eine Recherche, dass Menschen, die bei Ford oder Opel oder im Bergbau gearbeitet haben und arbeiten, weniger Vorbehalte haben gegenüber ihren muslimischen Kollegen, weil man sich kennt und über Jahre hinweg ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde. Aber wenn man jedoch nur den Supermarktbesitzer oder den Dönerverkäufer um die Ecke kennt und sich mit dem Islam größtenteils akademisch beschäftigt, dann denke ich, ist es problematisch. Ich weiß nicht, ob persönliche Begegnungen jetzt helfen können. Die können helfen, müssen aber nicht, denn diese Begegnungen können ja auch negativ ausfallen. Oder man kann sich auch in Menschen täuschen. Und wen trifft man da mit welchem Islamverständnis? Also hinzu kommt, einmal treffen reicht nicht, die Beziehungen müssen über Jahre hinweg gepflegt werden, um Vertrauen aufzubauen. Aber diese persönlichen Begegnungen können auch dazu beitragen, dass die Nicht-Muslime die Vielfalt unter den Muslimen kennenlernen.
Also es fehlt letztlich auch an Wissen über den Islam sicherlich. Welche Rolle spielen denn die Medien? Welches Bild vom Islam wird in den Medien Ihrer Meinung nach vermittelt?
Wenn man mal schaut, die Berichterstattung in den letzten 40 Jahren, die beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem sogenannten politischen Islam, einer ideologisierten Ausbildung des Islam, die teilweise sehr problematisch ist in Bezug auf westliche Werte und Standards. Und darauf lag und liegt immer noch der Fokus. Und es liegt nahe, dass sich Medien natürlich vor allen Dingen mit Sachen beschäftigen, die nicht gut funktionieren. Und die sind in Sachen Islam oft negativ konnotiert. Und dabei fallen leider viele positive Sachen hinten weg. Es gibt ja auch eine differenzierte Berichterstattung, wie beispielsweise seit Jahren in dieser Sendung. aber die kommt oft zu kurz. Also in der Tat scheint die Berichterstattung oft sehr einseitig und das könnte Vorbehalte stärken. Also ich denke, es wäre gut, wenn auch mal über die Moscheegemeinde in den Vierteln der Städte oder die muslimische Seelsorge berichtet wird, genauso wie über die Bundeswehrsoldatin, die Muslimin ist oder den Professor für Soziologie, der Muslim ist. Also ich denke, muslimisches Leben in Deutschland sollte in seiner ganzen Breite dargestellt werden. Also eine Berichterstattung mehr in die Tiefe, aber auch in die Breite. Oder man könnte zum Beispiel Muslime auch mal in anderen als in religiösen Kontexten vorstellen, als Bürger dieses Landes, die sich zu bestimmten Themen äußern, wie beispielsweise CO2-Steuer oder Mietpreisbremse. Hm.
Sind Sie denn der Meinung, dass der Islam in den Medien verzerrt dargestellt wird?
Also in den Medien, würde ich sagen, werden Muslime oft sehr einseitig dargestellt, also vor allem als fromm. Die Frau mit Hijab und der Mann mit Bart und Gebetskette und Gebetsmütze. Und im Islam muss man 5-mal am Tag beten, einmal im Jahr im Ramadan fasten und einmal im Leben nach Mekka reisen. Ja, hm. Das ist das Klischee. Doch ich denke, das hat also mit der Realität auch relativ wenig zu tun. Muslime sind viel pluraler und auch viel komplexer, auch innerhalb des jeweiligen Islamverständnisses. Also ich sag mal, eine Muslimin ohne Kopftuch kann fromm sein und nicht jede Muslime mit Kopftuch denkt den ganzen Tag über an nichts anderes als an Gott. Ja. Mhm. Also der Islam ist anders als das Christentum eine sehr individuelle Religion und anders als im Christentum gibt es auch keine eindeutige Definition, wer Muslim ist. Mhm. Das macht es für den Betrachter von außen manchmal sehr schwer.
Die Psychologin und Politikerin Lale Akgün teilt ihre Ansicht, dass die Medien da vielleicht doch ein schiefes Bild von Muslimen in Deutschland vermitteln. Auf einer Podiumsdiskussion im Deutschlandfunk sagte sie Folgendes über Muslime im deutschen Fernsehen.
Dass zum Beispiel bei den Talkshows im Fernsehen immer diejenigen eingeladen werden, die besonders exotisch aussehen. Also am besten eine Frau in Hijab oder ein Mann, der sich als Imam bezeichnet, aber eben im Nachthemd auftritt, damit man auch sieht, wie fromm er ist. Letztendlich kommen die anderen, die Aufgeklärten, die Säkularen, viel zu kurz in den Medien. Und das ist eine verheerende Entwicklung, weil ich glaube, dass auch in der Bevölkerung ein Bild entsteht, als würden alle Muslime sehr fromm sein, als würden sie alle dem orthodoxen Islam angehören. Das wiederum befeuert rechte Parteien, die daraus auch ihre Munition beziehen. Natürlich sollen die Medien berichten, aber ihre einseitigen Gesprächspartner, die orthodoxen fundamentalistischen Muslime, die sichtbar auch bei der Mehrheitsbevölkerung erstaunen, wenn nicht Angst hervorrufen, sorgen dafür, dass ein schiefes Bild in Deutschland über den Islam und die Möglichkeiten des Islams entsteht.
Die Stimme der liberalen und säkularen Muslime ist in den Medien noch deutlich zu selten vertreten, meint die Psychologin Lale Akgün. Warum sind es trotzdem meist religiös-Konservative, die für die Muslime in Deutschland sprechen, obwohl die Mehrheit der Muslime in Deutschland gar nicht so stark religiös ist, Herr Rashid?
Also Deutschland ist ja so verfasst, dass man mit offiziellen Vertretern reden muss. Und das ist ja auch okay so. Und die religiös-liberalen Muslime, die kommen ja auch in den Medien auch oft zu Wort, also beispielsweise in dieser Sendung. Aber das sind dann oft Einzelkämpfer und die werden nicht als Vertreter der Muslime wahrgenommen. Und dazu müssten sie sich dann mal in einem Verband oder in einer Organisation zusammentun. Da gab es in der Vergangenheit Versuche, die immer wieder gescheitert sind. Also da muss auch mehr getan werden, um im Bewusstsein noch mehr anzukommen. Es reicht nicht zu sagen, wir vertreten die schweigende Mehrheit der Muslime im Land. Die schweigende Mehrheit muss sich auch Gehör verschaffen, um wahrgenommen zu werden. Und dann würde die Öffentlichkeit auch sehen, dass es eine Pluralität unter den Muslimen gibt. Denn Vertreter der muslimischen Verbände sprechen ja letztendlich auch nur für ihre Verbände und nicht für die Muslime in Deutschland, auch wenn sie sich gerne manchmal so darstellen oder auch so befragt werden.
Der Islam wird laut Studie von vielen als Bedrohung wahrgenommen, aber der Islam wird auch selber bedroht. Gerade erst hat es eine Bombendrohung gegen die Kölner Moschee gegeben. Wer muss ja eigentlich vor wem Angst haben?
Ja, leider hat sich in den letzten Jahren die Situation so hochgeschaukelt. Das Beispiel, was Sie jetzt sagen, ist die Bombendrohung gegen die Zentralmoschee der DITIB in Köln. Und das ist ein gutes Beispiel. Also die DITIB gab es in den letzten Jahren eine sehr negative Berichterstattung in den Medien. Und das trägt auch dazu, dass...
Was natürlich auch mit der Organisation selber zusammenhängt.
Das hängt mit der, aber die Organisation, wenn man sie kennt, und ich kenne die DITIB seit über 20 Jahren, ist eine sehr heterogen aufgestellte Organisationen. Dort gibt es nicht nur Anhänger von Erdogan, sondern auch Gegner. Aber die meisten Gemeindemitglieder, ist meine Erfahrung, die sind vollkommen unpolitisch. Aber jetzt durch diese sehr kritische und negative Berichterstattung in den letzten Jahren, da denken wahrscheinlich viele Menschen, jede DİTİB-Moschee sei ein Hort von fanatisierten Erdogan-Jüngern. Das ist nicht so. Die DİTİB war vorher ein geschätzter Ansprechpartner der deutschen Politik. In der Ausrichtung der DİTİB-Zentrale in Köln, da mag sich etwas geändert haben. Aber in den vielen Moscheegemeinden vor Ort, da sind die Menschen immer die gleichen geblieben.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Islamwissenschaftler und Journalist Abdul Ahmad Rashid zur neuen Bertelsmann-Studie über Demokratie und religiöse Toleranz in Deutschland.